Guten Morgen, liebe Gemeinde hier vor Ort. Schön, euch zu sehen. Wartet mal, ich schaue auch genau hin. Jetzt, schön, euch zu sehen. Wirklich, freue ich mich ganz arg. Ich möchte euch natürlich alle an Übertragungsgeräten grüßen und sagen, leider kann ich euch nicht sehen. So freue ich mich über eure Gesichter hier. Es ist wirklich ein schöner Tag, ein besonderer Tag, den wir gemeinsam haben dürfen, dass wir in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes in der Anteile an diesem herrlichen, kostbaren Glauben uns treffen dürfen und unseren Glauben, unser Zeugnis bekennen dürfen zu unserem Herrn Jesus Christus. Wir dürfen seinen Namen erheben in den Liedern, in unseren Gebeten, aber wir dürfen auch auf sein Wort hören. Er spricht zu uns, er redet zu uns durch sein Wort. Und das ist wirklich eine besondere Zeit, eine besondere Glaubensgemeinschaft, die wir so Sonntag für Sonntag miteinander erleben dürfen. Von daher freue ich mich, dass wir heute sein Wort aufschlagen dürfen. Ich darf euch bitten, den Philipperbrief aufzuschlagen. Und noch einmal, mittlerweile zum dritten Mal, die ersten zwei Verse zu lesen. Philipper 1, die Verse 1 und 2. Und heute wollen wir uns mit diesen Versen genauer beschäftigen. Bis dahin haben wir eine Einleitung zu diesem Brief gemacht. Ab heute wollen wir in diese Verse mit hineingehen und unsere Einleitung zu diesem Brief darin vertiefen. Lasst uns die ersten zwei Verse lesen, dann möchte ich gerne beten, so uns ausrichten auf die Predigt und dann wollen wir studieren das Wort Gottes. Philipper 1, ab Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich weiß, ihr seid gerade gestanden, ihr dürft auch gerne sitzen bleiben, aber ihr dürft auch gerne aufstehen. Es sei euch wirklich frei. Wir sind frei in Christus. Jesus Christus, mein Gebet für heute, Herr, dass, wenn wir dein Wort jetzt lesen und studieren, dass das zur Förderung der Freude im Glauben ist. So, mit dem Anliegen des Apostel Paulus, als er diesen Brief geschrieben hat, so bitte ich dich, Herr, dass das dazu beiträgt und dass unsere Freude gefördert wird, dass in der Erkenntnis deiner selbst, in der Erkenntnis des Evangeliums, Jesus, auch durch diese Verse, auch durch diesen Briefkopf, Herr, rede du zu uns und rüste deine Kinder, festige sie im Glauben, sodass wir inmitten dieser Welt und inmitten der Bedrängnisse und der Schwierigkeiten und der Leiden wirklich uns in dir freuen dürfen, in dir freuen können. Das ist mein Gebet für mich, aber auch für meine Geschwister, Herr, gebe Vollmacht, gebe Freimütigkeit, gebe Klarheit in der Rede, Herr. Ich bitte mit dem Apostel Paulus, wenn ich meinen Mund öffne, dass du mir die Rede gibst, in der Art und Weise, dich zu bezeugen und ein Wort auszulegen, wie es dich verherrlicht. Auf dich sind wir angewiesen, auf dich bin ich angewiesen, immer und immer und immer wieder. Und darum werde ich nicht müde, das zu bekennen und das auch zu bitten. In deinem Namen darf ich es bitten. Amen. Ihr Lieben, in den letzten zwei Predigten haben wir uns mit dem Thema dieses Briefes beschäftigt und ich habe versucht, euch da mit hineinzunehmen. Das Thema dieses Briefes ist unübersehbar Freude. Der ganze Brief atmet diese Wahrheit. Die Freude in Christus, der Schlüsselvers, habt ihr mit Sicherheit jetzt auswendig gelernt und wisst, wenn ich sage, wo steht das? Philipper 4, Vers 4, absolut richtig. Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn und zwar alle Zeit. Und abermals sagte Paulus, freut euch. Darum geht es. Das ist die Botschaft dieses Briefs. Sich zu freuen im Herrn, das ist das Erste. Und das Zweite ist, alle Zeit sich zu freuen. Und das bringt natürlich eine nicht geringe Herausforderung, darüber nachzudenken oder nicht nur nachzudenken, das auch umzusetzen. Diesen Auftrag, diese Aufforderung, das ist keine Bitte, das ist auch kein Vorschlag. Das ist ein Aufruf an die Kinder Gottes, sich im Herrn zu freuen, und zwar alle Zeit. Das bedeutet in allen Lebenslagen, in allen Situationen unseres Lebens, dass der Herr uns genügt und dass wir uns an ihm erfreuen in diesen Lebenslagen. Und wie kommen wir dahin, wie kommen wir dazu, in dieser Art und Weise unser Leben anzunehmen, unser Leben zu leben, in Christus sich zu freuen. Das ist die Botschaft und das Thema dieses herrlichen Briefes, das atmet diese Freude in Christus. Und heute nehme ich euch da ein bisschen mit hinein durch diese ersten zwei Verse und möchte das ein bisschen vertiefen, eine Einleitung dieser Freude. Wir haben in den letzten zwei Predigten allgemein erstmal darüber geredet, über die Theologie der Freude. Allgemein darüber nachgedacht, was Freude ist, was Freude ausmacht. Von mehreren Bibelstellen, das beleuchtet das, was wir dann in diesem Brief entdecken, sodass wir dann eine Vorbereitung haben, dass auch die Brille, geistliche Brille geschärft wird, um das hier heben zu können, diesen Schatz in diesem Brief. Und das, was wir gesehen, zumindest was ich versucht habe, euch klar zu machen, deutlich zu machen, aufzuzeigen, ist, dass das ein wesentliches Kennzeichen des Kindes Gottes, in dem Jesus Christus in seinem Herzen wohnt und seine Herrschaft ausbreitet, das Kennzeichen ist Freude. Das ist die Flagge, die dann gehisst ist, und das ist die Flagge der Freude. Wenn man wissen will oder sehen will, nicht nur in meinem Herzen, sondern im Herzen anderer, ob Jesus Christus wirklich Raum hat und dass der Geist Gottes da wirklich wirkt, dann achtet, ob jemand in den Bedrängnissen und in den Schwierigkeiten Freude im Herrn hat. Alles, Gesundheit, ja. Muss man auch sagen. Genau, das ist ein Kennzeichen. Das zeigt, inwieweit dieses Herz von Jesus Christus und seinem Geist erfüllt ist. Und das äußert sich in Freude und vor allem wann? In Schwierigkeiten und in Bedrängnissen. So, das ist das Erste, was ich euch versucht habe, groß zu machen. Dann habe ich versucht, in einem Satz mit sieben Satzteilen, eigentlich sieben Punkten, die Grundwahrheiten der biblischen Freude, der Theologie der Freude zusammenzufassen. Und ich gebe euch nur kurz diese Begriffe als Erinnerung und dann steigen wir wirklich in diese Vers hinein. Das Erste ist, wir wissen, dass die Freude ein Geschenk Gottes ist. Es ist etwas, was Gott uns schenkt, nicht was wir uns erarbeiten und nicht was wir selber herausbringen können. Diese Freude, von der wir reden, ist ein Geschenk Gottes. Dieses Geschenk schenkt Gott denen, in denen er durch seinen Geist in ihren Herzen wirkt. So, das ist das Wirken und durch das Wirken des Geistes in den Herzen bewirkt Gott Freude in seinen Kindern. Also es ist Gott, der uns es gibt. Es ist ein Geschenk, das heißt nicht verdient, und das ist durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wie wirkt der Heilige Geist diese Freude in den Kindern Gottes? Indem er ihnen Glauben schenkt, indem er ihnen das Verständnis gibt. Das Verständnis und den Glauben an Jesus Christus, den Herrn aller Herren, den König der Könige. An das Erlösungswerk Jesu Christi. Das heißt, in der Erkenntnis und im Verständnis Jesu, das heißt im Glauben an ihn, da beginnt der Geist in uns durch diese Wahrheit Freude zu schenken. Aber er bleibt nicht nur dabei, dass er uns in Jesus offenbart hat und uns den Glauben an ihn geschenkt hat, sondern er führt uns Stück für Stück tiefer in das Wort Gottes. Er schenkt uns mehr und mehr Verständnis und mehr Erkenntnis seiner selbst. Und dadurch nimmt die Freude in unseren Herzen zu. Das heißt, in dem Maße, je mehr wir Jesus begreifen und verstehen vom Wort Gottes, das ist ein Werkzeug, Werkzeug des Heiligen Geistes, in dem Maße nimmt uns die Freude auch in dem Herzen der Kinder Gottes zu. Dieses Wachstum, diese Erkenntnis, die uns wächst, ist nicht einfach nur kognitiv, das ist nicht etwas, was wir nur rational verstanden haben, wissensmäßig abgespeichert haben, sondern diese Freude wird im Gehorsam erlebt. Das heißt, wir erkennen Jesus, wir begreifen mehr und mehr, wer er ist, und wir folgen ihm nach, indem wir das tun, was das Wort Gottes uns sagt. Und in diesem Glaubensgehorsam, in der Nachfolge ihm gegenüber, indem wir dieses Wort bei Wort nehmen, indem dieses Wort für uns in Anspruch nehmen, da breitet sich die Freude in unserem Herzen aus. Das ist der vierte Punkt. Das heißt, Geschenk, Wirken des Geistes. Dritte ist Glauben. Das vierte war Wachstum. Das fünfte ist, Glaubensgehorsam. Das ist das fünfte. Das sechste ist das großartige Geheimnis. Das ist wirklich ein Geheimnis, dass die Freude im Gegensatz zum Glück und Glücklichsein Bedrängnisse und Schwierigkeiten voraussetzt. Und nicht nur positive und gute Tage, sondern gerade in Bedrängnissen und in Schwierigkeiten, da entsteht eine Freude, die die Welt nicht geben kann, die man mit keinem Glück der Welt erleben kann. Eine Freude in Bedrängnissen und in Schwierigkeiten, das ist Punkt 6 gewesen. Da erleben wir Gottes Wirken in unseren Herzen und können etwas sehen, spüren, erfahren, haben, was den Verstand übersteigt. Eine göttliche, eine vollkommene Freude. Und wie bewirkt das und was gebraucht der Herr neben dem Wirken des Geistes durch sein Wort? Er zeigt uns etwas, was über diese Welt hinausgeht. Er gibt uns eine Perspektive für die Ewigkeit. Er zeigt uns die herrliche Zukunft, worauf es eigentlich ankommt, worauf wir hinleben, was uns erwartet, was wir bekommen, was wir jetzt vielleicht nicht haben, nicht nur vielleicht, sondern was wir noch nicht sehen. Aber wir dürfen etwas im Glauben schauen, um was es eigentlich geht. Und diese Perspektive, diese Schau, das bewirkt in uns Freude und gibt uns Kraft inmitten von Bedrängnissen und Prüfungen. Das habe ich versucht, in einem Satz zusammenzufassen. Das sind aber die sieben Wahrheiten. Sieben habe ich jetzt nicht künstlich mehr erzwungen, aber ich war froh, als ich da sieben fand. Das ist eine gute Zahl. Das heißt, es ist eine ganzheitliche biblische Theologie der Freude. Heute wollen wir von dieser Freude, von all diesen Dingen, die ich gerade so zusammengefasst habe, ein Stück weit in den ersten Versen entdecken, indem wir uns den Schreiber anschauen, den Mitautor, der hier erwähnt ist, nämlich Paulus und Timotheus, dann die Gemeinde, an das gerichtet ist, die Gemeinde in Philippi, dann insbesondere werden hier die Aufseher und Diener erwähnt, interessant, in wenigen Briefen. Also dieser Briefkopf, wenn man das sagen kann, ist sehr besonders, weil hier Paulus Timotheus mit hineinnimmt, Älteste und Diakone, das macht er sonst nicht. Und das macht diesen Briefkopf ein bisschen besonders. Warum erwähnt er zum Beispiel Älteste und Diakone in anderen Briefen, an Römer oder an Korinther, macht er das nicht. Aber hier ist an die Philipper macht er das. Und dann natürlich einen herrlichen Gruß, und das ist kein obligatorischer Gruß, wenn er um Gnade und Friede für sie sich das ihnen wünscht. So, dass diese Verse und diese paar Worte, das sind die ersten Skizzen an dieser Theologie der Freude in diesem Brief. Und wenn wir uns mit diesen Namen hier beschäftigen und mit dieser Gemeinde beschäftigen, dann wird, denke ich, das noch mal deutlicher. Und das ist so mein Ziel für heute, euch durch diese Verse tiefer in diesen Brief mit hineinnehmen. Das erste ist Paulus. Der hat diesen Brief geschrieben. Es ist der Schreiber. Ich sage bewusst der Schreiber, nicht der Autor, denn der Autor ist der Geist Gottes. Der Herr Jesus Christus gebraucht diesen Apostel, um seine Gemeinde auszurichten, um eine Gemeinde auszurüsten und sich zu befähigen, zu wandeln, der Berufung entsprechend. Und er gebraucht Paulus auf eine besondere Art und Weise, einen besonderen Diener, einen besonderen Knecht gebraucht er hier. Und das, und hier haben wir diesen Paulus. Paulus kennen wir. Er ist mittlerweile, denke ich, die meisten von euch gut bekannt. Von daher will ich an dieser Stelle nicht so sehr seine komplette Biografie kennzeichnen oder euch vorstellen, aber ein paar Stationen erinnern. Und das Besondere an dieser Stelle ist, dass er sich als Paulus und Timotheus Knechte Christi Jesu bezeichnet. Dazu kommen wir gleich, aber lasst uns mal ganz kurz nochmal erinnern, wer dieser Schreiber ist und was ihn ausmacht. Paulus, ein paar Stationen, ein paar Städtenamen, die uns bis in seine Biografie vor Augen malen. Tarsus. Tarsus ist die Stadt, da ist er geboren. Das Tarsus liegt in der heutigen Türkei. Das heißt, wenn Paulus heute geboren wäre, wäre er ein Türke. Ja? So, da muss man mal darüber nachdenken. Das ist ein guter Gedanke, ein hilfreicher Gedanke. So, dass Paulus in der heutigen Türkei, damals Tarsus, geboren, war aber ein Hebräer und seine Eltern sind Juden gewesen und sie lebten in der Diaspora, das heißt in der Zerstreuung. Sie mussten ihren Glauben in der Fremde leben. Sie waren nicht zu Hause, die waren nicht in Jerusalem, sie lebten unter den Nationen, die lebten unter den Heiden, da ist auch Paulus geboren worden. Und es ist sehr erstaunlich, nein, es ist nicht erstaunlich, eigentlich herrlich, warum, wie Gott ihn berufen hat, welchen Knecht er berufen hat, wen er abgesondert hat, um das Evangelium den Heiden zu bringen. Er nahm einen Juden, denn das Evangelium kommt zu den Juden. Aber er nahm einen, der bei den Heiden aufgewachsen ist, der dort geboren wurde. So, wie kaum ein anderer, er hatte ein Herz natürlich für die Heiden, der Apostel Paulus. Die Apostel, die waren Juden, die sind in Judäa geboren worden, die meisten von ihnen. Sie lebten da und sie hatten sich sehr schwer getan zum Begreifen, zum Verstehen, dass das Evangelium auch für die Heiden gilt. Dem Apostel Paulus fiel das nicht sonderlich schwer. Im Gegenteil, er freute sich darüber, dass er hingehen durfte und als Apostel der Heiden das Evangelium verkündigen konnte. Und der Herr nahm jemanden, der eben außerhalb Jerusalems geboren wurde und berief ihn zu diesem wunderbaren und großen, großen Dienst. Apostel Paulus, geboren in Tarsus, aber von Jugend auf in Jerusalem groß geworden. Er wurde von den Eltern nach Jerusalem geschickt, um dann bei den besten damaligen Lehrer, Theologen der damaligen Zeit zu lernen. Gamaliel hieß er und er saß zu seinen Füßen. Er wurde zu der strengsten Sekte der Juden geschickt nach Jerusalem und hatte die extremste theologische Ausbildung bekommen, die man haben konnte, die strengste theologische Ausbildung bekommen, die man haben konnte. Und das hat er in Jerusalem genießen dürfen, nach seinem Verständnis zuerst mal. Also geboren in Tarsus, eben nicht in Jerusalem, aber groß geworden in der Schule der Pharisäer, zu Füßen eines sehr berühmten Rabbiner, Gamaliel, hat er gelernt. Die nächste Stadt, die uns ein bisschen eine Station in seinem Leben aufzeigt, ist Damaskus. als einer der eifrigsten, das werden wir heute auch noch mal lesen, als einer der strengsten in dieser Überzeugung, dem Gott dienend, hasst er die Christen, hasst er die Gemeinde und versuchte alles daran zu setzen, sie zu verfolgen und sie auszulöschen. Und er war bereit, über das hinauszugehen, was die Schriftgelehrten der Pharisäer und die Hohepriester getan hatten. Er wollte überall hin, da wo er nur mitbekam, dass die Christen dahin geflohen sind. Und er bekam mit, dass sie nach Damaskus einige geflohen sind. So ist er nach Damaskus gereist, hat sich da Briefe bekommen, die seine Autorität bestätigten, dass er es machen darf, ist nach Damaskus gezogen, um da die Christen zu fangen und in Ketten nach Jerusalem zu bringen, entweder in Gefängnisse zu bringen oder sie umzubringen. Und da hat er sich auf den Weg gemacht. Und auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor dieser Stadt, erscheint ihm Jesus. Er erfährt eine Wiedergeburt, eine Bekehrung. Auf eine wunderbare und erstaunliche Art und Weise hat Jesus ihm aufgezeigt, dass er blind ist und dass er sehen darf. Und in und durch nach dieser Bekehrung wurde er zu dem eifrigsten Prediger des Evangeliums und dem größten Missionar der Geschichte der Gemeinde. Der eifrigste, der konsequenteste und einer, der die meisten Briefe zum Neuen Testament beitragen durfte. Das Entscheidende war die Begegnung mit Jesus auf dem Weg nach Damaskus. In Damaskus war die erste Stadt, in der er gepredigt hat und das Zeugnis abgelegt hat. Viele hatten Angst vor ihm, sie konnten es nicht glauben, dass derjenige, der uns verfolgt, auf einmal diesen Jesus verkündigt. Was für eine Kehrtwende. Was musste mit diesem Mann passiert sein? Was musste er erlebt haben? Was muss er gesehen haben, dass aus dem größten Verfolger und Hasser der Gemeinde der größte Förderer wird? Und das macht der Philipperbrief und die Geschichte an die Philipper, und das werden wir da ein bisschen da hineinschauen, deutlich, was da passiert ist und warum dieser Brief so stark diese Freude atmet. Eine nächste Station ist Antiochia. Antiochia war die Heimatgemeinde, kann man sagen, von Apostel Paulus. Nach Antiochia kam er, dort blieb er und dort dient er der Gemeinde als Lehrer und als Prophet. Er predigte dort, legte das Wort über längere Zeiten aus, zusammen mit anderen, aber das war so ein Stück weit seine Heimatgemeinde. Von dieser Gemeinde aus wurde er ausgesandt zu missionieren. Dort berief der Heilige Geist ihn und Barnabas zu diesem Dienst und sie sandten ihn unter Händeauflegung aus Antiochia. Und Paulus kehrte auch immer wieder zu dieser Gemeinde und berichtete von all diesen guten Dingen, die Gott durch ihn getan hatte, von den Bekehrungen, von den Machterweisen und von der Ausbreitung des Evangeliums. Dahin kehrte der Apostel Paulus immer wieder nach Antiochia und erzählte und ermutigte und bezeugte, dass das Wort Gottes läuft. Das habe ich, liebe Geschwister, ich hoffe, ihr versteht das auch immer in dieser Weise, immer im Sinn, wenn ich zurückkomme. So, ihr seid meine Antiochia. Und wenn ich so unterwegs bin und vom Kreuzlichtseminar unterwegs sein darf, dann komme ich gerne zurück und erzähle das. Und nicht, weil ich dann irgendwie sage, guckt mal, was so alles passiert und nicht fürs Fleisch, sondern einfach um das zu tun, was der Apostel Paulus und Barnabas und Silas und Timotheus alle getan haben. Sie erzählten der Gemeinde, das Wort läuft, der Herr erreicht Menschen und Menschen kommen zum Glauben und erfreuen sich daran. Und es ist eine Freude, dann mit dieser Heimatgemeinde das teilen zu dürfen. In dieser Art und Weise genoss Paulus das auch, dass mit seiner Heimatgemeinde in Antiochia dieses große Wirken Gottes zu teilen und ihnen zu berichten, was Gott in der Welt Großartiges tut. Das ist Antiochia. Jetzt möchte ich euch noch drei Städte vorstellen. Und eine ist Philippi, die andere ist Caesarea und die andere Stadt ist Rom. Warum diese drei Städte zusammen? Weil in diesen Städten saß Paul im Gefängnis. Dort wurde er gefangen gehalten. Philippi, in dieser Stadt, da kommt unsere Gemeinde her, über die wir jetzt nachdenken werden. Da kommt der Philipperbrief. Da saß Paulus schon mal im Gefängnis, auch wenn nur kurz. In Caesarea saß er für längere Zeit ein. Und von da wurde er nach Rom gebracht und er saß in Rom zweimal in der Gefangenschaft. Nach der ersten Gefangenschaft wurde er freigelassen und durfte noch eine Weile dienen. Und nach der zweiten Gefangenschaft, da wurde er getötet und dann starb er für das Evangelium. Aber Rom ist die Stadt, in der er saß im Gefängnis und diesen Brief schrieb. Das heißt, unser Philipperbrief, der so viel Freude atmet, der so durchdrungen ist von Freude, ist ein Gefangenschaftsbrief, so nennt man das. Er ist ein Gefangenschaftsbrief, ein Brief aus der Gefangenschaft in Rom. Er durfte in einer Wohnung sein, als er in Rom ankam, gekettet an den römischen Soldaten. Ihr wisst gern, dass ich das, diesen Kommentar jetzt nicht unterbinden kann. Wenn ich an diese Situation denke, dass Paulus in dieser Wohnung sitzt, an einen römischen Soldat gekettet, dann habe ich noch immer den Wortlaut von einem Prediger, der immer sagte, das war eine gefesselte Zuhörerschaft. So, ein schönes Bild. Die hatten keine Chance, ihm sich zu entziehen. Ja? Ich vermute, sie wurden permanent durchgewechselt. So, da kam einer nach dem anderen zum Glauben und da musste der Nächste auf ihn aufpassen, weil die Gefahr ja hoch ist, die würden ihn freilassen. Und so sind viele zum Glauben gekommen. Wirklich, wir lesen das im Philipperbrief, dass, wenn ihr Kapitel 1 ab Vers 12 mit mir lest, dann haben wir dieses Zeugnis, dass Paulus' Dienst in Rom, in dieser Gefangenschaft, wirklich Großartiges bewirkte. Lest mal mit mir ab Vers 12. Da heißt es, ich will aber, dass ihr wisst, dass Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus in ganz Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind. Also, das Evangelium hat sich ausgebreitet in diesem ganzen Prätorium, das heißt, da, wo die Soldaten sind und überall, da läuft dieses Evangelium von dieser einen Wohnung, in der er gefangen sitzt und auch Leute empfangen durfte, ein großes Privileg, in dieser Situation, nicht in Philippi. Und da durfte er wirklich viel, viel wirken. Und da ist auch wirklich einiges entstanden. Wenn ihr ins vierte Kapitel geht und ab Vers 21 mit mir lest, das ist der Abschluss des Briefes, da sind die Grüße. Und er sagt, grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen auch alle Heiligen, besonders aus des Kaisers Haus. Schaut mal, er sitzt im Gefängnis und das Evangelium breitet sich aus, diese gefesselte Zuhörerschaft. Und dann, das Evangelium breitet sich aus bis in das Haus des Kaisers. Sind Römer zum Glauben gekommen durch diesen Dienst in dieser Situation. Paulus schreibt, und das ist wichtig für uns, diesen Brief aus Gefängnis heraus. Es gibt einige Verweise aus dem Brief selbst. Ein Beispiel gebe ich euch nur, wenn ihr wieder zurückgeht ins erste Kapitel und Vers 7 mit mir lest. Kapitel 1, Vers 7. Das sollte als Beispiel reichen. Es gibt mehrere solche Verweise in diesem Brief. Da heißt es, so ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alles denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilbar der Gnade seid. Paulus versteht die Philipper als diejenigen, die Anteil haben an dem, was er tut, aber er beschreibt sich, sagt, ich bin in meinen Fesseln. Er beschreibt und schreibt immer wieder, dass er diesen Dienst in Fesseln tut. Das ist natürlich sowohl buchstäblich zu verstehen, aber wirklich angekettet, wie auch natürlich ein Hinweis auf Gefangenschaft. Er sitzt in der Gefangenschaft. Sein Dienst ist räumlich eingeschränkt. Seine Reichweite scheinbar eingeschränkt. Und für alle Außenstehenden und für die Gemeinden scheint es wie eine Katastrophe zu sein, wie etwas, wie eine Niederlage. Und dass dieser großartige Apostel, der so viele Gemeinden gegründet hat, der diesen Dienst für den Herrn so auf großartige Weise getan hat, jetzt diesen Dienst nicht mehr tun kann. Er sitzt im Gefängnis. Und er schreibt diesen Brief, und schreibt und sagt, ja, ich bin in der Gefangenschaft, aber ich möchte euch etwas zeigen. Es ist mehr als eine Gefangenschaft und er erzählt davon. Wir haben in 13 Briefe des Apostel Paulus, 13, ja, von keinem anderen Apostel und Schreiber haben wir so viele Briefe. So, Paulus bekommt da wirklich eine Sonderstellung, der hat einen Sonderauftrag, die Gemeinde Jesu zu festigen und auszurichten in Jesus Christus. In besonderer Art und Weise unter den Heiden. Deswegen haben wir so viele Briefe auch an heidnische Gemeinden in dem Neuen Testament. Die Klassiker kennen wir, oder? Die Klassiker sind drei Briefe. Das ist der Römerbrief, das ist der Korintherbrief, das ist der Galaterbrief. Das sind die Klassiker. Dann kommen die Gefangenschaftsbriefe. Und neben dem Philippusbrief, der so ein bisschen untergeht, meines Erachtens, haben wir den Epheserbrief, den Kolosserbrief und den Philemonbrief. Und eben auch den Philipperbrief. Das sind die vier Gefangenschaftsbriefe. All diese Briefe, auch der Epheserbrief, auch der Kolosserbrief, schrieb Paulus zur gleichen Zeit wie den Philemonbrief. Das heißt, aus der gleichen Situation, ebenfalls aus dem Gefängnis. Und wenn man das weiß und diese Briefe liest, dann wird man immer wieder auf diesen Verweis stoßen, wo er sagt, ich der Gefangene im Herrn, ich in der Gefangene im Herrn. Und dann weiß man, das ist ein Gefangenschaftsbrief. warum erzähle ich euch das? Das ist jetzt nicht Bibelkunde, das ist nicht einfach ein paar Informationen. Es ist wichtig für uns, dass wir begreifen, aus was für eine Situation, in welcher Situation war der Apostel Paulus, als er diesen Brief schrieb. Wie gehen wir mit scheinbaren Niederlagen um? Wie gehen wir mit scheinbaren Rückschlägen um? Oder wenn wir den Eindruck haben, unsere Reichweite, unser Dienst oder unser Wirken ist eingeschränkt. Und ich meine jetzt nicht Gefängnis zum Beispiel. Ja? Gott sei Dank, meine ich wirklich, so wie es ist, können wir hier uns treffen, haben diese Freiheit und dürfen Gottesdienste abhalten. Keiner muss, wenn er Jesus Christus bezeugt, sofort ins Gefängnis. Noch nicht, wir wissen es nicht, wie lange wir diese Freiheit haben. Genießen wir sie und beten dafür, dass es so lange bleibt, dass das Wort laufen darf. Aber nicht, wir können sagen, okay, wir stecken nicht in Gefängnissen. Wir können in anderen Gefängnissen stecken. Gedankengefängnissen, Umständen unseres Lebens, wo wir meinen, wir sind eingeschränkt. Von den Möglichkeiten, von den Fähigkeiten bis zu Krankheit. Viele Geschwister zum Beispiel, die körperlich krank werden und dann dem Herrn so gerne dienen würden, aber nicht mal die Möglichkeit haben, zum Beispiel in den Gottesdienst zu gehen, bei irgendeinem Dienst mitzuwirken, ob zu singen, um zu spielen oder einfach anwesend zu sein, irgendeine Dienstweise zu dienen an Menschen, an den Tischen, wie auch immer. Und sie fühlen sich dann oft eingegrenzt, beschnitten und sagen, welchen Wert habe ich noch oder inwieweit kann ich überhaupt noch dienen? Ich kann ja nicht dienen. Und sie sehen und fühlen sich jetzt im Bild gesprochen in so einem Gefängnis. Sie sind eingegrenzt in der Möglichkeit, Jesus zu dienen. Und oft kommt dieses Gefühl der Unzulänglichkeit oder dass man nicht mehr gebraucht wird und unnütz ist. Oder man ist eben schwach und krank oder alt und wie auch immer. Und dann sagt man, ja okay, aber Paulus hat eine andere Perspektive und das ist die Perspektive, die ich uns so gerne groß machen möchte. Er sieht das nicht, er versteht auch seinen Dienst nicht in der Weite, er versteht seinen Dienst nicht erst, wenn er gesund ist und stark ist und überall hin kann und überall hinfahren darf und überall predigt, evangelisieren. Er sieht seinen Dienst nicht so. Ich zeige euch heute, was für den Apostel Paulus die Quelle seiner Freude war. Was war sein Dienstverständnis? Warum schrieb er diesen Brief voller Freude, obwohl er im Gefängnis saß und so es eigentlich aussah, als ob sein Dienst fertig ist? Und er rechnete damit, dass er vielleicht sogar sterben wird. Und warum war er trotzdem so voller Freude inmitten solcher Bedrängnisse? Das werden wir uns anschauen. Und ganz kurz also, wir hatten die vier Gefangenschaftsbriefe, ein Philipperbrief. Dann haben wir die 2 Thessalonicher Briefe, das waren die ersten Briefe, die Apostel Paulus geschrieben hat, die sehr junge, nur noch Galaterbrief, weil es der erste Brief gewesen. Dann kamen die Thessalonicher Briefe und dann nur noch die Pastoralbriefe. Pastoralbriefe, weil sie an Timotheus und an Titus gerichtet waren. Und das waren die jungen Pastoren, die er ausgebildet hat und die er dann ausgesandt hat. 2 Timotheus, 1 Titusbrief. Insgesamt, wenn ihr jetzt gezählt habt, genau 13 Briefe. Manche vermuten natürlich, dass der Hebräerbrief auch vom Apostel Paulus geschrieben ist. Wir wissen es nicht. Ich habe da so meine Theorie, aber die kann ich nicht belegen. Und davon ist es auch nicht das Entscheidende. Wir wissen, der Geist hat es geschrieben. Aber das sind die Briefe des Paulus. Und der Philipperbrief geht ein bisschen unter. Ich weiß nicht, wie sehr er bei euch auf dem Schirm war oder ist. Jetzt hoffentlich sehr. Aber wenn wir so an die Briefe von Paulus denken, dann denken wir natürlich an den Römerbrief. Wir denken natürlich an den Epheserbrief. Dann vielleicht Korinther oder Kolosser, das sind uns bekannt. Aber so der Philipperbrief, der geht ein bisschen unter. Und ich habe mir überlegt, warum eigentlich? Weil eigentlich ist das so ein toller Brief voller Freude und Ermutigung. Ich habe gedacht, vielleicht mögen wir zu sehr Ermahnung und all diese Dinge, dass wir eher das so in Erinnerung haben, weil in diesem Brief muss Paulus permanent korrigieren. Und dann beschäftigen wir uns natürlich gerne mit dieser Korrektur, weil wir sie natürlich nötig haben und auch sehr gut kennen, die Schwierigkeiten. Diese Briefe sind dann so bekannt, aber dieser Brief, der so voller Freude und Ermutigung, Stärkung ist, der geht ein bisschen unter. Eigentlich schade. Von daher habe ich schon gesagt, freue ich mich, mal diesen Brief mit euch durchzuarbeiten, der so diese starke Freude atmet, Intention der Ermutigung und der Stärkung hatte. Und dann komme ich eben zu dem Anlass von diesem Brief, warum er diesen schreibt. Schaut mal, Paulus aus dem Gefängnis heraus schreibt diesen Brief und er hat eigentlich viele Gründe, warum er diesen Brief schreiben möchte, aber nur ein Ziel. Das oberste Ziel ist Freude. Das ist sein oberstes Ziel. Weil mit allem an, also alles, was er in diesen Brief hineinfließen lässt, mit jedem Grund oder anders, das er erwähnt, in jedem Kapitel, hat er, verfolgt er ein Ziel: Freude. Freude bei den, zu wecken, die hier angeschrieben sind. Zuerst mal möchte er den Philippern den Umstand erklären. Er hat mitbekommen, die sind traurig. Die sind tief traurig darüber und verunsichert, dass ihr Apostel im Gefängnis sitzt. Und sie sehen das als Niederlage und Schwierigkeit und Bedrängnis und Einschränkung des Dienstes ihres Apostels. Und er ermutigt sie in diesem Brief und sagt, nein, eure Perspektive, ihr braucht eine andere. Und darum schreibt er diesen, eigentlich ist es ein Freundesbrief. Kennt ihr Missionare, die so Freundesbriefe schreiben von ihren Diensten und nach Hause und sagen, das ist passiert, damit man es weiß. Im Prinzip sitzt er im Gefängnis und schreibt so ein Freundesbrief an seine Unterstützer. Das ist ungefähr dieser Brief. Und er schreibt an sie und sagt, freut euch mit mir. Freude, denn ich freue mich, denn wisst ihr was, es passiert echt gute Sachen. Der Herr gebraucht es und das Wort des Evangeliums läuft. Nein, ich bin nicht eingegrenzt. Es sieht nur so aus. Ich habe das schon mal hier erwähnt. Ihr denkt, der Herr hat mich, oder ist eine Niederlage, ich sitze im Gefängnis und er sagt, aber ich habe einfach ein neues Dienstfeld bekommen, ein neues Missionsfeld. Das ist seine Perspektive und das liebe ich so sehr. Die einen sehen Katastrophe, die anderen sehen Möglichkeiten. Es gibt halt solche und solche. Und Paulus ist einer, der in Christus Jesus, das ist nicht einfach per se ein Optimist und sieht in allem das Gute, darum geht es hier nicht, positives Denken, nein. Funktioniert nicht. Sondern er sieht in Christus Jesus, sieht er etwas, was die anderen nicht sehen. In ihm sieht er nämlich ein neues Missionsfeld und Segen und Frucht. Und dann sagt er, und dann auf das schaut er, und das ist seine Freude. Nicht die Umstände, sondern die Frucht, die da entsteht. An der hat er eine große Freude. Und von daher schreibt er diesen Brief, um die Freude bei den Philippern zu wecken, indem er ihnen aufzeigt, nein, das Wort läuft weiter. Ich bin zwar im Gefängnis, aber ich freue mich. Und darum sollt ihr euch auch freuen. Freut euch mit mir über das, was der Herr durch mich an diesem Ort tut. Dadurch möchte er aber auch natürlich nicht nur die Philipper an sich selbst ausrichten und zur Freude ermutigen, sondern will auch ein Vorbild für die Ältesten und Diakone sein. Und ich glaube, aus diesem Grund erwähnt er sie in diesen ersten zwei Versen. Weil sie sind niedergeschlagen, sie sind verantwortlich für ihre Gemeinden. Sie sind die Ältesten, die Diakone, die dienen der Gemeinde. Sie müssen vorangehen als Vorbilder für die Schafe. Und sie sind das, die das Wort dort verkündigen und auf sie wartet genau das Gleiche. Es ist ja nicht so, dass dann es einfach war, nur weil Paulus weg war. Das heißt, die Verfolgung, die Umstände waren schwierig, das Wort zu bekennen und zu proklamieren. Und darum spricht Paulus auch hier die Ältesten und die Diakone mit an uns und möchte sie ermutigen, in den schwierigen Umständen des Lebens zu verkündigen, Jesus treu zu bleiben und in ihm sich zu erfreuen und eine Perspektive für diesen Dienst so zu sehen, wie er sieht. Das heißt, er möchte sie auch ermutigen. Die Diener ermutigen, in gleicher Art und Weise den Dienst zu verstehen und auch den Dienst zu leben. Das nächste, was er möchte, ist das Kommen von Timotheus vorbereiten. Er möchte den Timotheus hinschicken und dass der Timotheus als junger Pastor diesen Dienst da tut. Aber Timotheus war recht jung. Als er da war, war er sehr jung. Darum schreibt er zum Beispiel in den Timotheusbrief, kennt ihr diese Stelle, wo er sagt, niemand verachte dich deiner Jugend? Weil er wusste, man wird ihn verachten. Das war ein junger Kerl, ein junger heranwachsender Pastor, den Paulus wirklich als ein Kind im Glauben ansah und den er fördern möchte, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Und so wollte er diesen Timotheus vorbereiten, beziehungsweise sein Kommen vorbereiten, damit, wenn Timotheus kommt, auch da die Autorität beziehungsweise die Annahme von da ist. Ich denke, aus diesem Grund wurde auch Timotheus hiermit in diese Überschrift mit hineingenommen. So Paulus hat in so einer weisen Art und Weise diesen jungen Bruder schon mit hineingenommen, dass er lernt, diesen Dienst zu tun, damit er diesen Staffelstab übergeben kann. Und Timotheus weiß, wie man diesen Dienst ausübt. In so einer guten Art und Weise durfte Timotheus bei Paulus lernen. Das war also der nächste Grund. Und Ziel wiederum, dass wenn sie kommen, sowohl der Timotheus, auch die Philipper aneinander Freude haben und sich nicht dann an ihm ärgern oder an ihm stoßen. Und das Letzte, was Paulus hier verfolgte, ist mit dem Ziel der Freude, er wollte sich bedanken für einen Mann, den die Philipper zu ihm geschickt haben ins Gefängnis, der hieß Epaphroditus. Und dieser Mann, der kam und hat materielle Spende mitgebracht. Unterstützung für Paulus im Gefängnis. Das hat er dann gebraucht. Und die Philipper hatten Paulus so lieb, dass sie gedacht haben, wir geben ihm nicht einfach nur ein bisschen Geld, sondern wir schicken jemanden, der soll ihm dienen. Der soll ihm im Gefängnis helfen. Also einen Mitarbeiter, einen Diener haben sie ihm geschickt. Und dieser Mann kam dahin und er wurde dort krank. Und ihm ging es überhaupt nicht gut. Und dann haben die Philipper mitbekommen, einer aus ihrer Gemeinde, der den Paulus unterstützt, ist krank geworden. Und dann waren sie traurig, nicht nur um Paulus, auch um dieses Epaphroditus. Und Paulus sagt, ich will doch so nicht traurig sein. Sagt Epaphroditus, geh wieder zurück. Geh wieder zurück, dass es dir gut geht und damit auch der Gemeinde gut. Das ist das Herz des Apostels Paulus. Er verzichtet lieber auf einen, der da bei ihm ist und ihm seine Gefängnisarbeit unterstützt. Warum? Weil er sagt, wenn du da bist und du traurig bist und die traurig sind, dann sind wir nicht auch traurig, dann sind wir alle traurig, nicht gut. Dann geh lieber zurück, erhol dich, werde gesund und dann ist die Gemeinde wieder fröhlich, du bist fröhlich und ich bin dann auch fröhlich. Das ist weit besser. Und das ist, auch das atmet so sehr diese Freude oder diese Überzeugung und die Art und Weise, wie er seinen Dienst verstand und wie er seinen Dienst getan hatte. Und in dieser Weise bereitet er durch diesen Brief das alles vor. Wenn ihr wissen wollt, woher ich das habe, schlagt mal mir Philipper 2 und lest mal mit mir die Verse 19 und folgende. Da heißt es, ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich nun euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig auf das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mir für das Evangelium gedient hat. Diesen nun hoffe ich sofort zu senden. Also das ist, was Paulus möchte, Timotheus senden. Darum erwähnt er ihn in der Überschrift. Und dann lest mit mir weiter, Vers 24. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden, da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tode nahe, aber Gott hat sich selbst über ihn erbarmt, nicht aber nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Seht ihr das? Das ist das Herz des Apostels. So, er sagt, die Situation, ihr habt jemanden geschickt für mich, für meine Bedürfnisse. Der war dem Tode nahe. Ich habe ihn wieder zurückgeschickt, damit wir alle uns wieder freuen. Er, ich, ihr, das ist so ein tiefes Anliegen. Von daher hat dieser Brief wirklich viele Gründe, aber ein Anlass. Und dieser Anlass ist, Freude zu wecken, Freude zu stärken in den Kindern Gottes, zur Förderung der Freude im Glauben. Das ist das, was der Apostel Paulus mit diesem Brief machen möchte. Geht mir wieder zurück zum ersten Vers. Philipper 1, Vers 1. Es erstaunlich ist, ich hoffe, euch ist aufgefallen, wenn man die Briefe von Apostel Paulus liest und seine Briefköpfe, das heißt in die Art und Weise, wie er den Brief immer einleitet, steht etwas in den meisten Einleitungen drin, was in dieser Einleitung nicht steht. Und wir überlesen das oft oder schnell vielleicht habt ihr das nicht überlesen. Hier heißt nämlich Paulus und Timotheus Knechte Christi Jesu. Was steht hier nicht? Paulus Apostel Jesu Christi. Und das ist erstaunlich. Normalerweise in jedem Brief erwähnt er, dass er ein Apostel ist. Hier erwähnt er nicht, dass er ein Apostel ist, schreibt nur Paulus und Timotheus, nimmt Timotheus mit hinein und dann sagt er Christi, Knechte Christi Jesu. Das heißt, er möchte etwas betonen, dass er ein Knecht ist. Schaut mal, er betont nicht seine Apostolität. Er kommt nicht und schreibt diesen Brief und sagt, es ist wichtig, dass ihr wisst, ich bin ein Apostel. Das heißt, was muss er hier nicht tun? Er muss hier nicht seine Autorität beweisen. Er muss hier nicht seine Autorität als Grundlage legen. Das macht er in allen anderen Briefen. Warum? Dort schreibt er Korrektur. Dort muss er Dinge korrigieren, theologische Wahrheiten wieder gerade biegen, gegen Irrlehre kämpfen, gegen Mahnen zu Nachfolge. Und dann muss er immer sagen, ich sage das eben nicht als Apostel Paulus, sondern als Apostel Paulus, in der Autorität des von Jesus Gesandten. Darum findet ihr in anderen Briefen immer dieses Apostel, weil er auf seine Autorität als Apostel sich beruft, nicht auf seine eigene. Jesus hat ihn berufen und gesandt. Aber in die Philipper finden wir das nicht. Deswegen sage ich, es ist ein besonderer Brief. Hier erzählt er und sagt, er ist ein Knecht. Wisst ihr warum? Weil er musste das bei den Philippern nicht beweisen. Es gab auch nicht die großen Schwierigkeiten in dieser Gemeinde, dass er eine große Korrektur bedarf. Werden wir auch gleich sehen, warum. Aber ihm war es wichtig zu sagen, ich bin Knecht. So, die Philipper haben kein Problem gehabt mit der Autorität des Apostels. Das zeigt diese ganz besondere Bindung und ganz besondere Beziehung dieser Gemeinde zu ihm. Diese Gemeindebeziehung bestand auf Freundschaft, auf Freude, auf gegenseitige Unterstützung und auf eine gegenseitige Fürsorge. Paulus hatte zu keiner Zeit die Sorge gehabt, wie er gegenüber den Korinthern hatte, die ihn rausgeschmissen haben, die sich gegen ihn gestellt haben. Er hatte keine Sorge gehabt, wie zum Beispiel bei den Galatern, die diese Freude des Evangeliums aufgegeben haben und auf die judaistischen Lehrer gehört haben. Er musste sich dann nicht in dieser Weise wieder durchsetzen und seine Autorität einfordern. Hier war eine Liebesbeziehung in Christus da. Hier war eine Freundschaft da, eine Unterstützung, eine Verbundenheit. Und er hat es nicht nötig gehabt zu sagen, aber gell, ich bin der Apostel, das gleich am Anfang stelle ich das mal klar. Das musste er bei den Philippern nicht machen. Sondern er betont, dass er ein Knecht ist. Das heißt, er ist ein Diener. Und das ist, was er zeigen möchte. Er ist ein Diener. Und jetzt ist wichtig. Paulus versteht seinen Dienst nicht in der Weise, als Knecht sein, okay, dann muss ich das tun, was ich halt tun muss. Jesus hat mich jetzt berufen, na gut, dann bedeutet es halt das. Und dann muss er sich durchquälen durch all die Prüfungen, durch all die Bedrängnisse, von Stadt zu Stadt, Verfolgung und Leid und Schiffbruch und Steinigung und Auspeitschen und Gefängnisse. Und dann sagt er, ja, aber gut, ich mach's halt. Ich bin halt Knecht. Er versteht diesen Dienst als Knecht, als Sklave, nicht im Sinne eines Sklaven, wie wir das vielleicht denken. Als Sklave wurde er gekauft und er muss es tun, ob er es wollte oder nicht. Sondern er versteht seinen Dienst als Knecht und nicht nur sich selbst, sondern auch Timotheus auch, als einer, der das so gerne für den Herrn macht. Der das mit Freuden macht, obwohl er jede Zeit die Möglichkeit hätte zu sagen, nein, ich steige aus, ich bin frei, es nichts zu tun. Sagt er, nein, ich will dienen, es ist mir ein Vorrecht, es ist mir eine Ehre, es ist mir das Beste, das Schönste, das Tollste, was ich tun kann, ist meinem Herrn dienen. Es gibt ein schönes Bild, ich weiß nicht, ob ihr das schön findet, im Alten Testament. Der Herr sagt, wenn du einen Sklaven hast und dein Sklave will gehen, dann lass ihn los. Aber wenn er bleiben will, dann nimm ihn, geh an den Türpfosten und schlag einen Pflock in seine Ohren. Das war das erste Piercing, gell? Das erste Ohrdinger. Und dann sollte, ihr kennt diese Bilder von den Bildern von Sklaven, die so Ohrringe tragen. Das ist das Bild, dass er sagt, wenn er dir gerne dient, dann ist das Zeichen, dass er selber gerne bleiben will bei dir. So, er macht diesen Dienst jetzt nicht aus Zwang, weil eine Sklaven-Herren-Beziehung ist, sondern er macht das freiwillig. Er bleibt freiwillig und dient dir gerne. So, jetzt wenn ich alle euch Frauen anschaue und Ohrringe sehe, dann denke ich, ihr macht das gern für den Herrn, gell? Ihr dient gern dem Doppelt sogar. Das ist sehr stark, ja. Und manche sogar zehnfach, glaube ich. So, Entschuldigung. Dieses Verständnis des Apostel Paulus, es ist für ihn ein Vorrecht. Es ist für ihn ein Vorrecht, Jesus Christus zu dienen. Denn Jesus war für ihn alles. Er liebte ihn über alles. Er war von ihm erfüllt. Sein ganzes Denken, sein ganzes Wesen, seine Bestrebung. Es dreht sich bei ihm alles immer nur um Jesus. Und wenn er etwas tun durfte für ihn, dann war das sein Glück. Das war seine Freude für ihn. Denn er hatte eine Begegnung mit ihm gehabt. Er hat ihn in einer Art und Weise kennengelernt, dass sein Leben völlig verändert hat. Darf ich euch bitten, kurz Apostelgeschichte 26 mit mir aufzuschlagen und diese Begegnung mal kurz Revue zu passieren, als Apostel Paulus Jesus begegnet ist oder anders, als Jesus dem Apostel Paulus begegnet ist. Apostelgeschichte 26, wir haben ja mehrere Berichte über seine Bekehrung. Ich möchte mal diese hier lesen euch. Apostelgeschichte 26. Paulus ist eben in dieser Gefangenschaft Caesarea, von der ich vorher sprach. Er muss sich hier rechtfertigen vor Festus und Agrippa. Das sind König und Verwalter. Und dann muss er sich hier rechtfertigen. Und dann ab Vers 9 sagt er Folgendes. Das ist seine Bekehrung aus seinem Mund, aus seiner Perspektive. Vers 9. Ich meinte freilich bei mir selbst gegen den Namen Jesu des Nazareas viel Feindseliges tun zu müssen, was ich auch in Jerusalem getan habe. Und auch viele der Heiligen habe ich in Gefängnisse eingeschlossen, nachdem ich von den Hohepriestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht werden sollten, so gab ich meine Stimme dazu. So beginnt er sein Zeugnis. Er sagt, das war ich. Also ich habe aus mir heraus, macht er deutlich, ich freilich von mir selbst aus hatte ich so ein Eifer, die Gemeinde zu verfolgen und sie ins Gefängnis zu bringen. Und wenn sie umgebracht werden sollen, sagte ich, bin dabei. Also habe ich zugestimmt. So, das war der Apostel Paulus. In diesem religiösen Eifer für den einen wahren Gott, dafür kämpft er und war so weit bereit, alles zu tun. Solche Eiferer gab es nicht viele. Vers 11. Und in allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zu lästern. Das bedeutet, er ging in die Synagogen und wenn er merkte, das sind Christen, dann drohte er ihnen und sagte, unter Strafe, du musst Jesus verleugnen. Das kennen wir aus dem Kommunismus und aus anderen Gefangenen und Situationen, wo genau das erzwungen wurde, öffentlich und nicht nur das, in dem Islam und all diesen Ländern, wo sie das getan haben, unter Androhung zu Strafen des Todes von Jesus abzusagen. Und Paulus war einer, der das nicht nur gefördert, der das getan hatte. Überlegt mal. Er kam da hinein mit dem Schwert und sagte, entweder du stirbst oder du sagst Jesus, von Jesus ab. Das war Apostel Paulus. Lesen wir weiter. Dann sagt er, zu lästern, und über die Maßen, gegen die sie wütete, verfolgte ich sie sogar bis hin in ausländische Städte. Also ihm war nicht genug in Jerusalem, sie auszurotten, er wollte überall wollte er ihnen hinterher. Das war unser Apostel. Vers 12, und als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den Hohenpriestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg, König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, die bei mir reisten, umstrahlte. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das ist eine Begegnung mit Jesus. Schaut mal, gegen wen hat Paulus gehandelt? Wen hat er verfolgt? Wen hat er bestraft? Wen hat er umgebracht? Die Gemeinde, die Nachfolger Jesu. Jesu begegnet ihm und sagt, Saul, Saul, was verfolgst du? Mich. Liebe Geschwister, ich sage es noch einmal hier an dieser Stelle. Dessen müssen wir uns bewusst sein. In der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, gehen wir mit Christus um. Das, was wir mit den Kindern Gottes tun, tun wir mit Christus. Belügen wir sie, belügen wir Christus. Beschimpfen wir sie, beschimpfen wir Christus. Beneiden wir sie, was auch immer, reden wir schlecht über sie, uns müssen dessen bewusst sein, wir handeln gegen Christus. Das ist, denke ich, uns oft nicht so präsent, dass wir sein Leib sind. Und wenn wir gegen sein Leib handeln, dann handeln wir gegen ihn. Er sagt, das, was ihr mir getan habt, macht ihr den Brüdern. Oder was ihr den Brüdern, den Kleinen im Glauben macht, macht ihr mir. Das ist das Verständnis. Würde das bei uns noch klarer und fester werden, würde unser Umgang miteinander sich etwas verändern. Paulus sagt also, Paulus hört, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und jetzt schaut mal, was er sagt. Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Das ist humorvoll. So, du weißt schon, gell, wenn du gegen Stachel schlägst, dass du verletzt dich. Das wird nicht gut werden. Das wird für dich nicht gut ausgehen. So, schlag mal gegen Stachel. Du kannst dich nur verletzen. Du wirst verlieren. Das ist, was Jesus sagt. Du kämpfst gegen mich, du wirst verlieren. Du wirst dich verletzen. Es wird schmerzvoll werden, gegen mich zu kämpfen. Das ist, was Jesus ihm sagt. Überlegst dir gut, gegen wen du hier kämpfst. In dieser Erscheinung natürlich, Paulus bricht völlig zusammen, Vers 15, ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße. Denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast. Wie auch dessen, wie ich dir noch erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie die Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Schaut mal, der größte Verfolger der Gemeinde begegnet Jesus. Und Jesus sagt, ich mache dich zum größten Missionar. Was für eine Berufung. Was für eine Umkehr, was für eine Gnade. Versteht ihr die Dankbarkeit des Apostels? Als er Jesus sehen darf, als er ihm begegnen darf. Und Jesus sagt, weißt du, aus welchem Grund ich dir begegne? Du wirst mein größtes Werkzeug werden. Interessant, gell? Nicht Petrus, nicht Johannes. Ich nehme dich aus dem Volk, Juden, und aus den Nationen, weil erst die Nationen kommen. Und ich sende dich genau da wieder zurück. Ich hole dich da raus und da gehst du wieder zurück. Ich habe es schon mal erzählt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich sage. Ah, ich könnte sein. Egal. Meine größte Angst war als junger Bruder im Herrn, als ich mich bekehrt habe, dass Jesus mich zurück nach Russland schickt. Als Missionar. Wirklich, das war meine größte Angst. Also nach Russland, für mich damals Russland, heute wäre es nach Kirgisien. Ja. So, da bin ich geboren. Und das war so meine größte Angst. Ich weiß noch, dass ich das Ärger. Das sollte ich über Familiensachen sagen. Also das war so meine größte Angst. Und nachdem ich mein Studium fertig hatte und der Ruf hierher kam, vor vielen Jahren, und ich dann in der ersten Gemeindestunde da hinten drin saß, da bin ich nach Hause gegangen und habe meinen Vater angerufen und gesagt, ich bin in Russland angekommen. So. Ich dachte, der Herr schickt mich in das Land Russland, aber er schickt mich nach Schwäbisch-Gmünd. Eine russlandsdeutsche Gemeinde, in der ich selbst nie gegangen wäre. So, ich kenne die Brüder nach dem Fleisch und das war für mich schon ein kleiner Schock. Der Viktor hat mir immer wieder gesagt, warum wehrst du dich? Ich habe lange mich gewehrt. Ich wollte nicht nach Russland. Ich bin dem Herrn so, so dankbar. Wirklich, meine ich ernst dankbar, dass er mich hergeschickt hat und dass ich meine Antiochia-Gemeinde hier gefunden habe. Aber das ist, was der Herr macht. Er holt uns daraus, wo wir herkommen, verändert uns, heiligt uns, reinigt uns und schickt uns wieder zurück. Als Licht und als Zeugnis für das Evangelium. Und alle wundern sich, wie kann es sein, dass derjenige, der die nicht geliebt hat, die gehasst hat, für sie jetzt dient, der sie verfolgt hat, ihnen dient. Was muss in ihm passiert sein? Und als Paulus nach Damaskus kommt, die kommen damit nicht klar, die haben alle Angst, die versperren die Türen, die Fenster, wenn er durch die Straßen ging, der will uns doch töten. Und sie können es nicht glauben, dass er aber Jesus Christus proklamiert und Jesus Christus verkündigt. Paulus hat eine Wiedergeburt erlebt, eine Umkehr, wie sagt man, 180 Grad ist richtig, damit man auch wirklich in gegengesetzte Richtung, eine komplette Wende in seinem Leben in und durch die Begegnung mit Jesus, in diesem Licht. Und dann sagt der Herr, und du wirst für dieses Licht Zeugnis geben. Das ist so schön, als er da so von sich erzählt, lest man mit mir ab Vers 24. Als er so voller Feuer in seinem Herzen und diesem Erlebnis vor Augen, das beschreibt, heißt es, während er aber dies zur Verteidigung sagte, sprach Festus mit lauter Stimme, also der rief rein, weil Paulus sich echt reinsteigerte da. Schaut mal, was da steht. Du bist von Sinnen, Paulus. Die große Gelehrsamkeit bringt dich zum Wahnsinn. Das heißt, als sie das hörten, dachten sie, der dreht gerade durch. Also die empfanden das so, der war so drin und erzählte, dass ich sage, hey, der spinnt gerade, also der bei dem alle Sicherung gerade rausgegangen. Das so haben sie es empfunden, er ist jetzt wahnsinnig geworden. Versteht ihr, so ergriffen vor der Erscheinung, so ergriffen vor der Begegnung mit Jesus. Das hat sein Leben völlig verändert und er scheute sich nicht, von den Statthaltern und den Königen dazustehen und das sozusagen, von diesem Jesus, darum tue ich das, was ich tue. Dann heißt es Vers 25, Paulus aber spricht, ich bin nicht von Sinnen, hochgeehrter Festus, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. Also ich weiß, was ich sage. Ich bin nicht durchgeknallt. Ich bin erfüllt. Er ist voller Freude, voller Dankbarkeit, voller Liebe, voller Erkenntnis von diesem Herrn. Und das, dass die anderen von ihm sagen, okay, der ist ein bisschen übergeschnappt. Das ist der Apostel Paulus. Das war seine Bekehrung. Jesus Christus war alles für ihn geworden. In einem Nu, in radikal, war Jesus für ihn alles. Warum? Weil er ihn sehen durfte, weil er ihn erkennen durfte. Darf ich euch bitten, den Philipperbrief schnell nochmal zu gehen? Philipperbrief. Und schlagt mal mit mir Kapitel 1 auf. Schaut mal das Herz des Apostels. Schaut mal, warum er aus einem Gefängnis heraus, aus einer Bedrängnis heraus, aus einer Schwierigkeit heraus so einen Brief schrieb. Und was braucht es für eine Haltung, die wir auch in unseren Herzen, ich wünsche mir, dass das in unseren Herzen mehr und mehr Raum gewinnt, diese Haltung. Er schreibt, ich lese euch ab Vers 19. Denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird. Das heißt, all das, was mir passiert, weiß ich, das wird mir zur Rettung. Welche Art auch immer, ob leibliche oder wir. Er weiß, der Herr ist mit ihm. Jesus ist mit ihm, der hat ihn berufen. Er weiß, was er für die Berufung hat. Dann sagt er Folgendes. Wird mir zum Heil ausschlagen, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Also, ihr werdet für mich einstehen von dem Herrn und der Herr wird durch seinen Geist wirken. Das ist sein Verständnis. Dann sagt er weiter. Nach meiner, und jetzt schaut mal, so gut, wenn ihr malen dürft in eurer Bibel, das wäre jetzt ein guter Vers. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird. Was braucht es für eine Einsicht, für ein Verständnis, für einen Glauben, für ein Herz, dass wir in den Bedrängnissen und Schwierigkeiten uns, egal welche sind, immer freuen können. Es gibt nur eine Herzenshaltung, die es möglich macht, dass es nicht die Umstände entscheidend sind, nicht meine Gesundheit entscheidend ist, nicht mein Wohlbefinden entscheidend ist, nicht meine Möglichkeiten entscheidend sind, sondern ob Jesus jetzt verherrlicht wird oder nicht, und zwar an meinem Leib. Paulus sagt, wenn ich frei bin und Jesus verherrlicht wird, freue ich mich. Denn darum geht es, Jesus wird verherrlicht werden. Wenn ich im Gefängnis bin und Jesus wird verherrlicht, freue ich mich auch. Warum? Weil darum geht es. Jesus soll an meinem Leib verherrlicht werden, egal in welcher Situation. Und er sagt, ich, in meine sehnlichste Erwartung, mein tiefster Wunsch kann man ausdrücken. Ich habe einen tiefsten Wunsch in mir. Das, was ihn eintreibt, ist mein tiefster Wunsch, dass egal in welcher Situation meines Lebens, spielt keine Rolle was, Jesus an meinem Leib verherrlicht wird. Versteht ihr das? Das ist die Herzenshaltung. Das heißt, die Umstände sind für ihn absolut egal. Ihm geht es auch nicht um Menschen, ob sie es gut finden oder nicht. Ihm geht es nicht darum, ob er noch viele erreicht oder nicht. Er hat nur ein Ziel. Jesus soll an seinem Leib groß gemacht werden. Und dann fragt er sich in den Situationen, wird gerade Jesus groß gemacht? Und wenn er die Antwort darauf hat, ja, dann sagt er, was will ich mehr? Versteht ihr? Ich habe ja mein Ziel dann erreicht. Die anderen sagen, oh, du Armer. Und dann sagt er, warum ich Armer? Ja, und dir fehlt das, du kannst das nicht. Und er sagt, warum? Jesus wird doch verherrlicht. Und das ist doch, was ich will. Ich habe mein Ziel erreicht. Das können Menschen, und das können nur die verstehen, die das gleiche Ziel haben. Und Paulus übrigens sagt, ich habe nur noch einen, der gleich denkt wie ich. Das ist Timotheus. Ich kenne nur einen Gleichgesinnten, der in allem die gleiche Herzenshaltung und die gleiche Einstellung hat wie ich. Darum schicke ich Timotheus zu euch. Weil er, genauso wie ich, nur auf eins gesinnt ist, nämlich was des Christus ist und nicht was des Menschen ist. Und sagt, Timotheus ist der Einzige, der gleicherweise ein Ziel hatte, Jesus soll an seinem Leib verherrlicht werden, egal in welcher Situation. Wenn wir das verstehen, oder andersrum, wenn wir so Jesus sehen und wenn wir so von Jesus ergriffen sind und wenn Jesus unser Ziel ist, dann beginnt in unserem Herzen eine Verwandlung statt und wir werden die Umstände unseres Lebens nicht als Niederlagen oder als die Quelle unseres Glücks und Freude sehen, sondern wir werden die Umstände als die Möglichkeit sehen, unseren Herrn zu verherrlichen. Und darum geht's. Zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit, oder? Und wir denken, es ist halt immer nur dann, wenn es uns gut geht, wenn wir gesund sind, wenn die Umstände super sind, wenn alles läuft, familiär, beruflich, wirtschaftlich, was auch immer. Gemeintlich, wenn alles gut läuft, Jesus, wir preisen dich. Wenn es schwierig läuft, Aber Jesus sagt, da, genau da, das ist der Ort, das ist der Boden wahrer Anbetung, wahrer Freude. Weil da zeigt sich nämlich, geht es um uns oder geht es um mich? Denn wenn wir in Bedrängnissen uns nicht freuen können, dann gibt es einen Grund, weil wir auf uns schauen und sagen, ja, mir geht es ja nicht gut. Ich hab's ja nicht. Aber wenn wir auf den Herrn schauen, dann sehen wir, dass wir dadurch ihn verherrlichen. Und das ist die Quelle unserer Freude. Wisst ihr, wie weit Paulus geht? Schaut mal Vers 21. Mann, ich danke dir für die eine Stunde mehr. So gut. Würde doch jeder Sonntag Umstellung geben. Vers 21. Nein, keine Angst. Da heißt es, denn das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Schaut mal, das ist ein bekannter Vers, ist ein Nebensatz. Denn ist eine Begründung. Denn das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Vorausgeht diese Überzeugung. Es spielt keine Rolle, welche Umstände des Lebens, in welchen Umständen ich des Lebens bin. Es geht nur darum, ob durch an meinem Leib Jesus verherrlicht wird oder nicht. Darum geht's. Das ist die einzige Wahrheit, das einzige Ersehnen. Und ich werde darin nicht zuschanden. Das heißt, ich werde da nicht verlieren. Ich werde da nicht einbüßen. Das wird mir nicht zum Nachteil werden. Ich werde da nicht verlieren, sagt Paulus. Meine größte Sehnsucht, Jesus soll in meinem Leib und durch meinen Leib verherrlicht werden. Und dann kommt er zu dem Schluss. Wisst ihr warum? Denn das Leben ist für mich Christus. Wir werden über diesen Vers nachdenken, wenn wir intensiver dahin kommen. Aber ich will schon so viel verraten. Entschuldigung für die Versprechung. Nicht so schnell reden. So viel schon mal verraten. Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Für die Menschen ist Sterben nicht Gewinn, oder? Wie kann man sagen, Sterben ist Gewinn? Sterben ist doch eigentlich immer Verlust. Menschen verlieren. Die sterben, verlieren alles, was sie hier haben. Und die hier bleiben, sterben, verlieren die gegangen sind. Deswegen mögen wir den Tod nicht, weil der Tod immer für uns Verlust bringt. Darum immer Trauer, oder? Oder empfindet ihr Tod als etwas Schönes? Tod ist eigentlich nicht Gewinn. Aber Paulus sagt, Sterben ist für ihn Gewinn. Wann wird Sterben zum Gewinn? Und es gibt nur eine Möglichkeit, wenn Jesus dein Leben ist. Wenn Jesus nicht dein Leben ist, dann ist Sterben für dich Verlust. Dann verlierst du alles. Dann verlierst du Gesundheit, deine Familie, dein Hab und Gut, deine Freiheit, dein Leben, dann wirst du immer verlieren. Aber wenn Jesus dein Leben ist, dann ist Sterben Gewinn. Warum? Weil dann wirst du ihn bekommen. Dann kommst du endlich zu ihm, zu dem. Paulus liebte so sehr Jesus. Er hat ihn in diesem Licht geschaut. Und er wusste, woher er hingeht. Er wusste, wer Jesus ist. Und er wollte nur bei ihm sein. Er wollte einfach bei ihm sein. Es gab für ihn nichts Besseres, oder? Schaut mal, wenn ich jemand liebe und ich bin hier und derjenige, den ich liebe, eine Etage tiefer ist. So, ich würde gern dahin, oder? Aber ich muss sagen, es ist gut, hier zu bleiben. Weil es ist gut, euch zu dienen. Besser wäre, unten zu sein. Die Gemeinschaft mit denen zu teilen, den ich liebe. Es ist gut zu bleiben. Paulus sagt, es ist gut, hier zu sein. Ich darf euch dienen. Aber besser wäre bei mir, bei dem zu sein, den ich so sehr liebe. Das ist übrigens Jesus, sagt er. Und wenn ich sterbe, dann gewinne ich. Ich verliere nichts. Wenn dein Leben aus Gesundheit besteht, wenn dein Leben aus Familie besteht, wenn dein Leben aus deinem Mann oder deine Frau besteht, wenn dein Leben aus deiner Arbeit besteht, wenn dein Leben aus deinem Hobby besteht oder aus welchen Dingen auch besteht, wenn du sagen kannst, mein Leben, Punkt, Punkt, Punkt. Viele sagen, Arbeit ist mein Leben, Sport ist mein Leben. Wir drücken es oft aus, was wir damit sagen, das bestimmt permanent mein Denken, das bestimmt permanent mein Handeln. Aus dem Grund stehe ich auf und tue das, was ich tue. Das motiviert mich, das treibt mich an. Das ist, was wir sagen, das ist Leben. Paulus sagt, das, was mich antreibt, was mich motiviert, was meinem Herzen schlägt, ist Christus. Und darum, wenn ich sterbe, verliere ich nichts. Aber wenn unser Herz an diesen irdischen Dingen hängt, dann verlieren wir das. Und darum sagt er, Vers 22, wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beides bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden. Liebe Geschwister, es ist okay, sterben zu wollen. Wenn Jesus unser Leben ist, dann ist es okay. Sag, ich möchte gerne gehen. Es ist okay. Weil Ich habe Lust abzuschalten. Warum? Um bei Christus zu sein. Ich will bei ihm sein. Es gibt doch keinen besseren Ort als bei ihm. Ich habe Lust abzuschalten, bei Christus zu sein. Aber dann sagt er, denn es ist besser, das Bleiben im Fleisch aber nötiger. Besser ist zu gehen, aber bleiben ist nötiger. Warum? Wir wissen das. Um euertwillen. Das heißt, zur Förderung der Freude. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr Jesus genauso lebt wie ich. Ich möchte, dass ihr Jesus genauso erkennt wie ich. Ich möchte, dass Jesus euer Leben wird wie mein Leben, damit ihr euch über ihn genauso freut, wie ich über ihn freue. Weil dann ist euer Leben Dreck. Und ihr werdet es auch für Dreck erhalten. Um Jesu willen werdet ihr das alles für Dreck erhalten. Und dann ist Sterben für euch Gewinn. Dann werdet ihr nicht Traurigkeit haben, wenn ihr in solche Bedrängnisse hineinkommt. Das ist das. Was ist die Quelle dieser Freude? Und ich sage euch, wenn wir von Christus so vereinnahmt sind, so gefangen sind, dass Christus für uns alles ist, dann verliert alles andere an Bedeutung. Ganz schnell noch Kapitel 3. Ganz schnell. Lest mit mir ab Vers 7. Paulus sagt, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte alles für Verlust. Um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Er sagt, alles was ich besaß, erzählt seine ganze Frömmigkeit auf, seine Herkunft, einiges. Auch wenn wir zu Kapitel 3 kommen, wenn wir das gründlich studieren. Und er sagt, all das, was ich hatte, was ich bin, was mich ausgemacht hatte, mein ganzes Leben, meine Frömmigkeit, mein Eifer, mein Glaube, meine Gesetzlichkeit, spielt keine Rolle. Er sagt, alles, was ich hatte und ich war und ich bin, ist in der Erkenntnis Jesu einfach verblasst. Es ist für Dreck geworden. Also es war nicht so, will ich lieber das oder lieber Jesus, dann wahrscheinlich lieber Jesus, weil sonst komme ich in die Hölle. Also dann lieber doch Jesus, aber eigentlich mag ich das so sehr, aber darf ich das nicht und darf ich das nicht und das war auch so gut, was soll ich wählen? Kennt ihr das? Dann ist unser Herz nicht von Christus ergriffen. Wenn wir eine Wahl treffen müssen, was nehme ich lieber? Was mag ich mehr? Paulus sagt, als ich Jesus erkannte, deswegen habe ich euch die Berufungsgeschichte vorgelesen, als er mir erschien, als er mit mir sprach, als er mich, den schlimmsten Sünder, weil ich war ein Gemeindeverfolger, dazu bestimmte, diese Gemeinde zu bauen, als ich begriff, wozu ich berufen worden war, was für eine Ehre, war das für mich das Größte, was es gibt. Und in dem Moment war alles für mich nur noch Dreck. Das war nur mein einziges Anliegen. Ich will diesem Herrn dienen, als Knecht mit einem Ohrring. Gerne. Ich glaube, Paulus hätte gerne alle, viele. Er war gerne vom Herzen. Wisst ihr warum? Ich lese euch Vers 12 vor. Nicht, dass ich schon ergriffen habe. Was für eine gute Selbsteinschätzung. Oder dass ich schon vollendet bin. Ich jage aber nach dem, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Was war das Geheimnis des Apostel Paulus? Warum erhaltet er alles für Dreck? Warum war er in allen Bedrängnissen doch immer so voller Freude? Warum war seine größte Freude an seinem Leib, Jesus zu verherrlichen? Weil er sagt, weil ich von Jesus ergriffen bin. Er hat mich gepackt. Hey, es dreht sich bei ihm einfach alles um ihn. Er war so voller Jesus, so voller Dankbarkeit, so voller Erkenntnis und Verständnis seiner selbst. Er konnte nicht anders. In diesem Licht verblasste einfach alles. Und er wollte nur noch ihm dienen. Und daher sagte er, es spielt keine Rolle. Wenn ich ihm so dienen darf, voll gut, so dienen, auch nicht schlecht. Mit viel, gut, mit wenig, auch gut. Hauptsache, ich kann auf irgendeine Weise Jesus verherrlichen. Dann bin ich zufrieden, dann bin ich glücklich. Denn es geht nicht um mich, es geht um ihn. Das ist der Apostel Paulus. Das ist der, diesen Brief hier geschrieben hat und aus so einer Situation als Vorbild zu sagen, guck mal, ich schreibe euch das hier im Gefängnis. Ich bin so von Jesus ergriffen und ich will noch ein bisschen bleiben, aber nicht, weil ich bleiben will, weil ich die Welt so liebe und mein Leben so liebe und die Dinge so liebe und das Essen so liebe und die Freiheit so liebe, die Gesundheit so liebe. Nein, ich will aus einem Grund bleiben, damit ihr Jesus genauso liebt wie ich. Ihr solltet euch auch oft in den Himmel so freuen wie ich. Und darum will ich noch bleiben. Aber sonst, lieber gestern als heute, sonst will ich gehen, weil ich weiß, was auf mich wartet. Schaut mal, wenn ich euch das jetzt so lange erzähle, denkt mal an die 7 Punkte der Definition von der Theologie. Geschenk Gottes, Wirken des Geistes, in der Erkenntnis und Glauben an Jesus, in dem Verständnis und im Gehorsam ihm gegenüber, ihm nachzufolgen, in Bedrängnisse mit der Perspektive der Hoffnung. Das ist, was das Leben des Apostel Paulus ausgemacht hat. So, Jesus ihm begegnet aus Gnade. Er durfte ihn sehen, an ihn glauben. Er durfte in der Kenntnis wachsen. Und je mehr das gewachsen ist, war alles andere für ihn. Jede seine Werke, alle seine Anstrengungen, seine Herkunft, war absolut egal. Er war einfach durch und durch von Christus ergriffen. Und ich glaube, der Grund, warum wir aber in unseren Bedrängnissen oft so ermatten, keine Freude, Traurigkeit haben, weil wir einfach Christus aus den Augen verlieren. Oder ich will es vielleicht mal so formulieren, weil Jesus in unseren Herzen gar nicht so viel Raum hat, wie er haben sollte. Ich will es noch stärker und schlimmer formulieren. Vielleicht gar nicht Jesus da ist im Herzen, sondern eine Religiosität, eine Nachfolge. Ja, okay, als Christ muss ich das tun, sonst komme ich in die Hölle, dann mache ich das. Aber gar nicht wirklich von Christus ergriffen. Von Christus, einer Person. Wir müssen sein Angesicht sehen. Die Herrlichkeit in seinem Angesicht sehen. Wenn wir diese Herrlichkeit sehen, wer er ist, und das können wir nur im Geist tun, nie im Fleisch, dann werden wir ihn sehen und das wird was mit unserem Herzen machen. Und dann, wenn wir Stück für Stück in diese Herrlichkeit verwandelt werden, wenn wir in sein Wort schauen, dann wird sich das auch in unserem Herzen breit machen. Und wir bekommen eine neue Gesinnung, ein neues Verständnis vom Leben, worauf es ankommt, was für mich wichtig ist, was mir Freude macht und nicht Freude macht. Der Apostel Paulus war von Jesus ergriffen und darum schrieb er seinen Freudebrief. Übernächsten Sonntag, gucken wir da wieder rein in die ersten Verse und schauen uns Timotheus an und diese Gemeinde in Philippi. Und dann werden wir wieder sehen, was diese so ausmachte und wie diese Gemeinde entstand. Und wir werden genau das Gleiche finden, nämlich Freude, obwohl es so schwierig war. Obwohl es so schwierig war. Amen. Fast eine Stunde.